Wir hören auf Gottes Wort für diesen Sonntag aus der Offenbarung, aus Kapitel 20, die Verse 1 bis 10. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer, und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heiliger, ewiger und allmächtiger Gott und in Jesus Christus unser Vater. Hab von ganzem Herzen Dank, dass du uns an diesem Morgen hier zusammengeführt hast. Und dass wir aus dem ganzen alltäglichen Geschehen, mit dem wir uns so zu beschäftigen haben und was uns manches Mal auch so furchtbar gefangen nimmt, an diesem Morgen heraustreten dürfen und das Vorrecht haben, tatsächlich in deine Gegenwart hineinstehen zu dürfen. Was für ein Glück, was für ein Geschenk. Jetzt müssen wir nicht bei uns bleiben und bei unseren paar komischen Gedanken, Überlegungen und Strömungen des Herzens, sondern kommen zu dir, dem Allmächtigen und Ewigen, nennen deinen Namen, wissen um deine Gnade, deine Barmherzigkeit, hören von deiner Weisheit, von deinen Plänen und Gedanken und geben dir darüber die Ehre. Und wir danken dir jetzt auch von ganzem Herzen für das Wort, das wir gerade gelesen haben, das uns den Horizont so weitet und uns tröstet über aller Zeitlichkeit, aller Kleinkariertheit, allem Eingesperrtsein in Raum und Zeit. Was hast du dir vorgenommen für diese, deine Welt, für dein Volk, für deine Gemeinde? Anbetung sei dir. Lass dieses Wort, das wir gehört haben, das wir ausgelegt bekommen, in unsere Herzen und in unseren Kopf hineingehen. Lass es Frucht bringen, so wie es dir gefällt. Und begleite uns mit diesem Wort auch in die vor uns liegende Woche. Und wir bitten dich, dass nicht nur wir in diesem Raum davon profitieren, sondern auch die, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, im Internet, auf den Tonträgern, wann auch immer. Deine Segensspuren sind unvergleichlich. Nimm unsere Kinder mit hinein in ihrem Kindergottesdienst. Nimm die mit hinein, die mit uns in welcher Weise auch verbunden sind. Immer wieder denken wir auch an Ruth Gebhardt in ihrem Missionsdienst. Hab herzlichen Dank, dass du es bist, in dem wir Gemeinschaft haben. Du unser Haupt und wir deine Glieder. Hab Dank, dass deine Güte, deine Treue, deine Freundlichkeit, deine Weisheit, deine Pläne, deine Gedanken fest und gewiss sind und keine Grenze haben. Wir beten dich an, geben dir die Ehre besingen dich und loben dich, unseren Gott. Amen.
Ein Psychiater hatte einmal einen Patienten, der glaubte, er sei tot. Der Psychiater hat alles unternommen, ihn von dieser abwegigen Ansicht wegzubringen. Aber alles Reden, alles Argumentieren, es half nichts. Und da hatte der Psychiater, so wie er glaubte, eine geniale Idee. Er sagte, ich gebe Ihnen jetzt einige medizinische Lehrbücher mit. Und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, dann haben Sie bis dahin mal nachgeschaut, ob Tote bluten können. Bitte forschen Sie sehr intensiv nach. Ja, sagte der Patient, das will ich tun. Und tatsächlich, sie trafen sich eine Woche später und der Patient berichtete dann, ja, er hätte die Arbeit erfüllt und selbstverständlich alle sagen, Tote können nicht bluten. Darauf wartete der Psychiater nur, zog flugs die bereitgelegte Nadel hervor und stach den Patienten in den Daumen. Und natürlich kam ein dicker Blutstropfen hervor. Und der Patient starrte auf diesen Blutstropfen. Der Psychiater erwartete jetzt den großen Moment der Erleuchtung. Aber stattdessen sagte dann der Patient, Tote können ja doch bluten. Man kann so von etwas überzeugt sein, dass man sich alle Tatsachen so zurechtbiegt und zurechtdrückt, dass die Meinung bestätigt wird. Wir alle schmunzeln über diesen Patienten und stehen doch, wenn auch nicht in dieser Weise, in derselben Gefahr, auch was unseren Glauben und unsere Bibelauslegung betrifft. Der amerikanische Theologe Jack Deere sagt in seiner Arbeit Der Mythos der völlig biblisch begründeten Objektivität, wir alle möchten gerne glauben, dass wir aus reiner Vernunft und Objektivität heraus denken und handeln. Aber wie einmal jemand gesagt hat, in Wahrheit haben wir oft unseren Verstand im Schlepptau, um zu rechtfertigen, was wir ohnehin schon glauben. Anwesende natürlich ausgenommen. Wir müssen also, um wirklich aufrichtig zu sein und im Lichte Gottes zu stehen, auch uns selber gegenüber kritisch sein. Und unserer Meinung und unseren Auslegungen. Besondere Vorsicht gilt natürlich bei so Themen wie der Auslegung der Offenbarung und nun eben auch bei der Auslegung über das tausendjährige Reich, mit dem wir uns ja heute Vormittag beschäftigen wollen. Man könnte es diesen Vormittag thematisch überschreiben, das tausendjährige Reich und die letzte Rebellion. Wir waren ja bei der letzten Offenbarungsauslegung angelangt an einer entscheidenden Schnittstelle der Offenbarung. Ich habe es jetzt immer wieder und wieder gesagt, aber ich muss es noch einmal sagen, damit das wirklich auch sitzt. Offenbarung 19, das ist sozusagen, fast muss man sagen, der vorläufige, aber der eigentliche Zielpunkt der Offenbarung. Es geht in der Offenbarung zutiefst darum, dass die Schrift lehrt, Jesus kommt wieder. Und er kommt wieder und bringt ein sichtbares irdisches Reich, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes auch sichtbar in diese Welt. Und dieses Reich, das sehen wir dann in den folgenden Kapiteln, das entfaltet sich auch etappenweise, Stufe für Stufe, Step by Step. Die alte Welt findet ein Ende. Es geht nicht immer so weiter. Und eine neue Welt beginnt. Und zum Ende der alten Welt gehört das Gericht über die Feinde Gottes. Und wir haben zum letzten Mal betrachtet, Offenbarung 19, wie die neue Welt beginnt. Können Sie sich noch erinnern? Dieses wunderbare Bild, das der Herr natürlich ganz bewusst gewählt hat und das ja auch Realität ist, ja nicht nur ein Bild, die große Hochzeitsfeier. Ist nicht klasse, dass eine Sache mit einer Feier beginnt? Fängt schon mal gut an, könnte man sagen. Fängt schon mal gut an. Dieser große Doppelpunkt Gottes, jetzt geht's richtig los, die Feier des Lebens, die Feier der Liebe, der innigsten Verbindung. Diese Verbindung, die auch angelegt ist auf Lebensmehrung, auf Wachstum, auf Intensivierung, so lässt Gott das Reich Gottes beginnen. Wenn wir einmal die Zeiträume betrachten, die die Kapitel beleuchten, dann wird es noch ein bisschen deutlicher. Wir denken ja eben auch, weil diese Gerichte und weil die Zornschalen und all diese Dinge so einen breiten Raum in der Offenbarung einnehmen, darum ging es in der Hauptsache. Aber wenn wir einmal sagen, die Kapitel 6 bis 19, das sind ja, wenn wir es richtig verstehen, nur ein paar Jahre. Vor allem die 70. die letzte Jahrwoche, vor allem die letzten 7 Jahre, 6 bis 19, breit geschildert, aber es sind ja eigentlich nur ein paar Jahre. Und dann 2019, 20, 21, 22, mit kurzen Strichen, ein Zeitraum, der viele Zeiträume, Zeitalter umfasst, Jahrtausende, Jahrzehntausende, ich weiß gar nicht, wie lange. Also da täuscht so ein bisschen die Menge an Textmaterial über das, was wirklich dahinter steckt. Die Bibel ist nicht nur in der Offenbarung, sondern generell eine Offenbarung Gottes. Als ich jetzt im Rahmen meines Studiums in der Schweiz beim Seminar war, da ging es auch mal um die Frage, was wissen wir eigentlich von Gott? Das ist gar nicht so einfach. Und irgendwo ist doch auch so, dass jeder Ausleger und jeder ehrliche Mensch, der die Bibel betrachtet und anfängt, die Welt Gottes ein Stück weit zu verstehen, und so sagt es dann auch jemand, eigentlich wie mit einem Zahnputzbecher vor einem Ozean der Welt Gottes steht. Was willst du da schon reinbringen? Wie mit einem Zahnputzbecher vor dem Ozean der weiten, weiten Welt Gottes. Aber doch leben wir nicht in einer Blackbox, wo wir kein Licht haben und keine Orientierung, sondern, und das ist ja gute reformatorische Theologie, wir glauben, dass in Christus das Innerste, das Herz Gottes am Kreuz geoffenbart wurde. Wir wissen viele Details nicht, aber wir wissen das Entscheidende, wie Gott im Innersten ist, voller Barmherzigkeit, voller Liebe, so wie wir es auch Waldemar in deinem Lied gehört haben. Das ist das Entscheidende. Aber wir haben natürlich auch große Linien, die uns die Schrift aufzeigt, und das soll uns dazu führen, dass wir Herzerweiterung bekommen, dass unser Horizont geistlich erweitert wird, dass unser Herz erweitert wird, dass wir ein weites Herz bekommen und eine herrliche, wunderbare Orientierung haben, weil Gott uns auch Antwort gibt auf die großen Menschheitsfragen, woher kam alles, wohin geht alles. Die Christen haben eine herrliche, wunderbare Zukunft. Manche haben allerdings geistlich so einen engen Blick, du kannst es gar nicht fassen. Ich habe mal das Bild gehört, manche sind so eng, die können mit zwei Augen durch ein Schlüsselloch gucken. Und manche haben auch geistlich so einen engen Blick. Und Gott möchte uns aber in die Weite führen. Schauen wir uns mal das tausendjährige Reich an und die letzte Rebellion. Wir haben ja mit Offenbarung 20, 1 bis 10 die Kernstelle des Millenarismus, das kommt aus dem Lateinischen, also Mille, 1000 Annus Jahre, oder des Chiliasmus, das ist mehr die griechische Form vor uns. Es bezeichnet den Glauben, dass mit der Wiederkunft Jesu Christi zunächst ein tausendjähriges Friedensreich gegründet wird, eben das sogenannte Millennium. Sechsmal, wenn Sie mit reinschauen, aber so schnell können Sie jetzt nicht nachlesen, wird von 1000 Jahren in diesen 10 Versen gesprochen. Satan wird für 1000 Jahre gefesselt, der Abgrund für 1000 Jahre versiegelt. Zweimal heißt es, auferstanden regieren für 1000 Jahre mit dem Christus, die übrigen Toten, 5. Vorkommen, leben nicht für 1000 Jahre. Und das 6. Mal, Satan wird nach 1000 Jahren wieder losgelassen. Und trotz des scheinbar klaren biblischen Befundes war und ist die Lehre vom Chiliasmus, also vom tausendjährigen Reich, und überhaupt die Schau eines irdisch sichtbaren Reiches Gottes äußerst umstritten bis heute. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das hängt natürlich vom hermeneutischen Ansatz ab, also vom Auslegungsansatz, wie man die Bibel versteht, was man da wörtlich nimmt, was man nur symbolisch nimmt. Unser Altbischof Gerhard Meyer, das heißt, in Baden war er ja gar nicht der Altbischof, das ist ja nur bei uns in Württemberg, Dr. Gerhard Meyer, der schreibt dazu, und ich finde es sehr gut, bis heute differieren die Ansichten über das tausendjährige Reich in einem ungewöhnlichen Ausmaß. Für die einen ist es eine große eschatologische Häresie. Das heißt, es ist eine endzeitliche Irrlehre, eine endzeitliche Fehldeutung. Gibt es gar nicht. Häresie, Irrlehre. Für andere, wie Auberlen, Professor in Tübingen im 19. Jahrhundert, und große Teile des deutschen Pietismus, eine eschatologische Zentrallehre, ohne die die ganze Prophetie des Alten Bundes gar nicht wahrhaft verstanden werden kann. So, jetzt müssen wir mal in ICE steigen oder in TGW, ganz wie Sie wollen. Vielleicht ist der Ausdruck Magnetschwebebahn, die in Shanghai ja fährt, viel besser. Wir müssen nämlich einen Sprint, einen sehr schnellen Sprint durch die Kirchengeschichte machen, um mal zu sehen, wie sich diese Reichsgotteserwartung in den letzten 2000 Jahren entwickelt hat. Es ist nämlich auch wichtig, dass wir erkennen, nicht einmal wir auf der Lahö sind so vom Himmel gefallen, sondern wir sind alle Kinder und Produkte auch einer geistlichen Entwicklung und von geistlichen Strömungen. Und es ist gut, wenn man die kennt und wenn man die Entwicklungen kennt. Dann kann man sich selber und seine Haltung besser einschätzen, kann sie vielleicht sogar von manchem kritisch distanzieren. Soll es ja geben. soll es geben. Und bei anderem sagt man, Herr, herzlichen Dank, dass du uns das geschenkt hast, auch über unsere geistlichen Vorfahren. Schauen wir uns also mal die Jahrhunderte an, keine Angst, ich versuche das wirklich im Schnellzugtempo zu machen. Das erste Jahrhundert und die ersten Jahrhunderte waren gekennzeichnet von einem intensiven Warten auf das Kommen Jesu. Es gab eine ganz lebendige Naherwartung. Man erwartete dann auch ein erneuertes Israel, das als Priestervolk im Reich Gottes wirken sollte. Tertullian, Justin, Irenäus sprachen von einem tausendjährigen irdischen Reich, Lactantius von heller strahlender Sonne, Sternen und Mond, von Honig und Frucht in Fülle und vom Ablegen der Wildheit der Tiere. Je länger allerdings der Herr verzog, desto mehr machte sich die Gemeinde das Leben in dieser Welt bequem. Man richtete sich ein. Es war gar nicht so schlecht in dieser Welt. Man sprach noch immer von den letzten Dingen und vom Kommen des Herrn, aber war eigentlich wirklich nicht mehr darauf ausgerichtet. Mit Origenes, 3. Jahrhundert, und Augustin, 4., 5. Jahrhundert, erfährt der Schiliasmus eine erste kräftige Vergeistigung bzw. Verkirchlichung. Origenes ist ein Mann, den man schätzen kann, der hat aber auch ein paar Dinge in seiner Lehre, da kannst du eigentlich sagen, das ist nicht von der Schrift gedeckt. Insbesondere hat er auch eine komische Schriftauslegung gehabt. Er sagt, es gibt den dreifachen Schriftsinn und er hat den Menschen in seiner Dreiheit als Vorbild genommen. Er sagt, es gibt einen somatischen, also einen fleischlichen Schriftsinn, es gibt einen psychischen, seelischen Schriftsinn und einen pneumatischen, einen geistigen Schriftsinn oder geistlichen Schriftsinn. Und eigentlich ist das Ziel, in diese Vergeistigung hineinzukommen. Und er macht sich dann lächerlich über fleischliche Buchstabenchristen, die ein sichtbares Reich mit Essen und Trinken und solche Dinge erwarten. Also da hat er der Gemeinde einen echten Bärendienst erwiesen. Noch massiver Augustin, der zunächst den Schiliasmus gelehrt hat, etwa in seiner Schrift Sermones, spricht er von einem Weltensabbat von 1000 Jahren des Reiches Gottes auf dieser Erde. Allerdings später hat er in De Civitate Dei das ausgeschlossen, beziehungsweise hat gesagt, Achtung, das müssen Sie jetzt mitkriegen, dass das Reich Gottes schon da ist in der Kirche. Das Reich Gottes ist schon da. Müssen Sie mal über den Satz nachdenken. Und das ist eigentlich die Lehrmeinung der katholischen Kirche bis heute. In ihr ist das Reich Gottes sichtbar da, mit allen Konsequenzen, wie zum Beispiel dem Herrschaftsanspruch über diese Welt. Und mit dieser Lehrmeinung hat Augustin die nächsten Jahrhunderte eigentlich zugedeckt, muss man fast sagen. Noch weiter ging übrigens im 5. Jahrhundert Ambrosius von Mailand. Das sind alles Leute, die auch wunderbare Dinge gesagt haben, aber die aber auch solche Böcke geschossen haben, Entschuldigung, wenn ich es mal so sagen. Ambrosius von Mailand, der hat gesagt, dass das Römische Reich identisch ist mit dem Reich Gottes. Da ging es noch eine Etappe weiter. Nun kommen wir zur Reformationszeit. Martin Luther war dem Schiliasmus gar nicht zugetan. Er sprach vom jüdischen Wahn. Er sprach von einem inwendigen Reich Christi und einem gegenwärtigen geistlichen Reich. Und erst mit der allgemeinen Totenauferstehung, dem jüngsten Tag, breche das sichtbare Reich Gottes an. Und das merken Sie auch, wenn Sie etwa mit Lutheranern, echten Lutheranern oder Calvinisten sprechen, da gibt es sozusagen gar keine Endzeitschau. Da gibt es nur den jüngsten Tag und an dem geschieht alles auf einmal. Und dann ist auch schon die Ewigkeit da. Ja, also so etwas Entfaltetes, so eine Entfaltungslehre der letzten Zeit und Stufung und so weiter, das finden Sie alles dort nicht. Sein Freund Melanchthon hat in der Confessio Augustana 1530 nach Absprache mit Martin Luther in Artikel 17 formuliert, ebenso werden hier Lehren verworfen, die sich auch gegenwärtig ausbreiten, er meint zum Beispiel bei den Wiedertäufern, nach denen vor der Auferstehung der Toten reine, heilige, fromme ein weltlich Reich aufrichten und alle Gottlosen vertilgen werden. Jetzt wird's besser. Kommen nämlich die Schwaben wieder, ja? Erst mit dem Pietismus taucht wieder die biblische Lehre von einem sichtbaren irdischen Reich auf. Und ich habe schon gesagt, die Schwaben sind auch, ist klar, dass die da wieder an der vordersten Front sind. Ich nenne nur Bengel, Hahn, Oettinger. Und wir müssen eigentlich sagen, nicht mit Andreas abgesprochen, aber ich sage es mal so, von was unsere Schau betrifft, stehen wir eigentlich ein Stück weit auf deren Rücken. oder auf Sitzen auf deren Schultern, das war ein besseres Bild wie Sitzen auf dem Rücken, ja, das klingt so nach Belastung. Das ist eigentlich auch aus dieser Wurzel des Schwäbischen und überhaupt des Pietismus kommen wir, und wir haben auch ein prämillenistisches Bild, das heißt, wir glauben, die Welt wird aufs Ganze gesehen nicht besser werden, es wird keine Transformation der Welt geben, das glauben ja manche auch, dass die Evangelisation und Mission so erfolgreich sein wird, dass die Welt so gut werden wird, dass Christus, wenn er wiederkommt, eine christliche Welt vorfinden wird. Das glauben wir nicht, das ist Postmillenismus. Wir glauben von der Schrift her Prämillenismus. Aufs Ganze gesehen, das schließt einzelne Erweckungen und sowas nicht aus. Geht's in die Dunkelheit, geht's in die antichristliche Zeit. Und wenn die Welt am dunkelsten ist, wenn du sagst, jede Hoffnung ist jetzt verloren, dann kommt das große Licht, dann kommt Jesus und ändert alles. Und dann beginnt das Reich Gottes. Wie müssen wir uns jetzt also dieses Millennium vorstellen? Einige Schlaglichter. Man kann so grundsätzlich sagen, es ist so ein bisschen, wie es ganz am Anfang der Menschheit war, im Garten Eden. Das, was im Garten Eden bei Adam und Eva war, das wird in diesem 1000-Jahr-Reich ein Stück weit wieder sein. Vor allem in Israel. Wie im Paradies, das Ende kehrt zum Anfang zurück. Sterne, Sonne, Mond, Flora, Fauna verändert. Sonne und Mond heller. Sogar die Tierwelt ist friedlich. Aber dann auch unser achtes Familienmitglied erfahren, Kater Paulchen. Und der bringt uns manchmal Mäuse. Manche leben noch, manche springen sogar bei uns im Wohnzimmer rum. Das ist eine besondere Aufregung immer. Aber dann bringt er halbe Mäuse, halbe Kaninchen. Entschuldigung, ja, also so ist er halt, ja. Ist halt eine Katze, was soll es machen, ne? Aber dann wird er auch friedlich sein. Wenn wir bei Jesaja etwa nachlesen, das ist eine wunderbare Sache. Irenäus hat ein feines Wort, Irenäus von Lyon, 2. Jahrhundert gesagt, warum sich das Königreich Christi auf dieser, auf derselben Erde noch befinden wird. Denn sie sollen in dieser selben Schöpfung, darin sie sich abquälten, gepeinigt und durch jede Art von Leiden geprüft werden, den Lohn für ihre Leiden erhalten. Und sie sollen in eben dieser gleichen Schöpfung, darin sie um ihrer Gottesliebe willen den Tod erlitten, zu neuem Leben erweckt werden. Und in dieser selben Schöpfung, darin sie als Knechte erduldeten, sollen sie auch herrschen. Denn Gott ist reich an allen Dingen und alle Dinge sind sein. Und deshalb ist es richtig, dass die ganze Schöpfung, wenn sie zu ihrem Urzustand zurückkehrt, ohne Einschränkung unter der Herrschaft der Gerechten stehe. Schauen wir uns noch ein paar Punkte an. Ist ja klar, es ist schwierig, 1000 Jahre in 2 Minuten zusammenzufassen, aber ich will wenigstens ein paar Stichworte zu sagen. Der Mensch, soweit er nicht aus Gott geboren ist, das wird ja im Millennium eigentlich nur die Gemeinde sein und Israel. Aber alle Menschen haben dort die Möglichkeit, zum Glauben durchzubringen. Aber die Menschen werden auf einer Stufe sein wie Adam und Eva vor ihrem Fall. Sie sind nicht aus Gott geboren, aber doch in ihrer Lebenspotenz, in ihrem Lebensalter ungemein gesteigert. Krankheit und Tod ist ausgerottet. Schlechte Nachricht für alle Krankenhausbetreiber und Mediziner. Ja, also im Millennium, da müsst ihr euch einen neuen Job suchen. Wer sündigt, das ist auch ein Unterschied, der muss umgehend sterben. Das Böse kommt sofort ins Gericht. Die Schrift spricht davon, dass das Menschenalter sein wird wie Bäume. Und wenn Sie jetzt wieder an den Anfang der Bibel gehen, bis zu einer gewissen Zeit, da wurden die Menschen ja sehr, sehr alt. Stimmt's? Und das nahm dann ständig ab, vor allem nach der Flut. Aber da wird es wieder so sein wie Bäume. Und verraten Sie mich nicht, ich sage es mal unter uns, sind ja nicht so viele. Manchmal gehe ich an so einen alten, knorrigen Baum. Dann fasse ich an die Rinde. Und dann denke ich, was hast du schon alles gesehen? Bäume sind mehrere hundert Jahre alt, 1000 Jahre. Hast du schon alles erlebt und gesehen? Stehst immer noch da. So alt wie die Bäume, und wer sündigt, der ist verflucht und wird 100 nicht erreichen als Jüngling. Der Herr wird in diesem Millennium immer wieder in Herrlichkeit gegenwärtig sein, sichtbar herrschen auf dem Thron Davids. Und nun, der Satan, davon haben wir gehört, wird gebunden sein. Das heißt, die Luft ist rein. Von außen kommt keine Versuchung mehr an den Menschen heran. Im Millennium, wenn der Herr kommt, geht sozusagen die gesamte Menschheit, soweit sie nicht im Totenreich ist, einen Schritt weiter, eine Stufe weiter. Die Gemeinde kommt vom Glauben ins Schauen. Sie wird den sehen, an den sie geglaubt hat. Sie wird mit dem Christus herrschen und regieren. Israel wird als Volk auch eine Stufe weitergehen. Sie werden als Volk wiedergeboren. Sie werden das Priestervolk auf Erden sein. Sie werden die Erde segnen. Sie werden die Lehre austeilen von Jerusalem. Lesen Sie Jesaja 2. Sie werden die Völkermission betreiben. Und auch die Nationen werden im Millennium eine Stufe weitergehen. Sie kommen unter das Gesetz. Sie müssen sich an Israel halten. Sie sind Gesegnete, wenn sie sich an Israel halten. Es gibt keine Atheisten mehr, keine Antisemiten mehr. Sie müssen einmal im Jahr nach Jerusalem ziehen und sie haben die große Chance, zum Glauben zu kommen. Freuen Sie sich. Freuen Sie sich auf dieses tausendjährige Reich. Ich schon, ehrlich. Hey Mann, wenn du mal so ein bisschen mit wachen Augen durch die Welt schaust, kannst du sagen, Herr, mach lieber heute als morgen ein Ende mit diesem Elend. Wir sitzen hier so alle friedlich, gut, ich weiß, manche haben auch tiefe Not, sieht man den Menschen ja nicht immer an, aber was wird doch gelitten und gestorben in dieser Welt, von den Totenreichen ganz zu schweigen? Also wenn du ein bisschen einen Blick hast, musst du sagen, Herr, komm bald, mach ein End. Ja, und manche sagen, ja, wir sind aber zu fromm fürs tausendjährige Reich, entschuldige, wenn ich es mal so sage, wir haben doch eine himmlische Berufung, wir sind doch eine Etage drüber. Aber schauen Sie, Paulus sagt, überall, wo der Herr sein wird, da werden wir sein. Und natürlich, wenn der König des Reiches in diesem Reich wirken wird, dann die Gemeinde doch auch. Oh, ich freue mich drauf. Ich weiß, es wird noch weitergehen, das ist noch nicht das Letzte, was Gott tut. Aber es ist eine wunderbare Sache. Und das Schöne, was die Offenbarung, die Bibel zeigt, wenn wir schon sagen, also jetzt, ich platze, ich halte es gar nicht aus, so wunderbar und schön ist es, dann kann Gott immer noch eine Schippe drauflegen. Und es gibt immer noch eine Steigerungsstufe. Und es geht immer noch weiter und es geht immer noch weiter. Man kann es gar nicht fassen. So ist unser Herr. Ja, das ist ja auch das Problem, um die Schwaben mal negativ zu erwähnen, wenn der Schwabe hört, er hat oben im neuen Jerusalem eine Wohnung. Ja, was ist das für ein Schwaben? Ja? Er braucht sein Häusle, ja. Aber das ist auch so eine Sache, wir sind ja zufrieden mit dem, oder uns werden die Augen übergehen, was das für eine Wohnung ist. Also dieses wunderbare Reich kommt und wir dürfen uns darauf freuen, dass endlich, endlich, endlich in dieser Welt Gerechtigkeit herrscht. Ich hab's satt. Sie auch? Und zu dieser Welt der Gerechtigkeit gehört der Gott der Gerechtigkeit und der Gott des Rechts. Ich habe zwar das letzte Mal schon darauf hingewiesen, aber das ist mir ein wichtiger Gedanke, dass Gott selber sich nicht einfach emotionsaufgeladen auslässt an seinen Feinden und ebenso emotionsgeladen sozusagen das Gute wie aus dem Füllhorn verschenkt. Das tut er zwar, übermaßen beschenken, aber es ist ein Gott des Maßes, ein Gott des Rechts. Und deswegen muss auch am Anfang das Böse ins Gericht und es gibt eine Rehabilitation für die, die Unrecht gelitten haben. Und genau das finden wir in unserem Text. Das Böse muss ins Gericht. Hier, ersten Verse, Satan wird gebunden. Lesen Sie noch einmal mit mir. Ein Engel vom Himmel, der hatte die Schlüssel zum Abgrund und dann kommt die Firma Abus ins Spiel. Mit den großen Schlössern, ja. Aber ich glaube nicht, dass die das Schloss herstellen. Der hatte eine große Kette. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, den Teufel und fesselt ihn für 1000 Jahre. Eigentlich das Wort Kratein enthält auch ein juristisches Element. Man könnte eigentlich übersetzen, er wurde festgenommen. Er wurde verhaftet. Rechtmäßiger Akt. Da hat Gott die Kette um ihn herum gewickelt, an der er sonst sein Unwesen treiben konnte. Weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber ich mag Tiere, Geschöpfe Gottes, aber vor manchem Fuffi habe ich echt Respekt, ja. Und da bin ich froh, wenn er an der Kette ist. Und Martin Luther hat gesagt, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Und das ist ein schönes Bild. Bei Hiob sehen wir, wie Gott die Kette sehr lang gemacht hat, ja. Da hat er viel Leine gekriegt. Da konnte er viel Unheil anrichten. Und jetzt im Millennium, da holt Gott sozusagen die ganze Kette ein, umwickelt den Kerl noch und da wird er erstmal 1000 Jahre flachgelegt. Er hat keinen Wirkradius mehr. Er kann sich doch selber in den Schwanz beißen, mehr nicht. Er kommt ins Geistergefängnis, in den Abyssus, den Verbannungsort der Dämonen nach Lukas 8, 31. Und dann kommt ein Siegel drauf, das ist ein doppeltes. A, er kann nicht raus und B, es ist der Gefangene Gottes. Es ist ein besonderer Gefangener, versiegelt mit dem Siegel des Herrn. Und dann die Begründung, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Im Ergebnis bedeutet die Bildsprache, der Teufel ist für 1000 Jahre seiner Macht und Wirksamkeit ist ihm genommen worden. Also eine weitere Stufe der Erniedrigung des Bösen. vom Ursündenfall über Kreuz und Auferstehung, wo die Macht des Todes verloren hat, die Schlüssel des Todes. In der Jahrwoche haben wir schon drüber gesprochen, Offenbarung 12 wird er auf die Erde geworfen, 3,5 Jahre später muss er in Abyssos. Und dann, wir lesen es ja gleich, wird er nochmal nach 1000 Jahren losgelassen und dann kommt er in den Feuersee, den zweiten Tod. Schauen wir uns die Rehabilitationszeit an, es werden ja nicht alle genannt. Zum Beispiel, wenn der Herr sagt, die Königin von Saba wird mit am Tisch sitzen. Ich nehme das so, wie es da steht. Die werde ich sehen. Im Essen und Trinken. Aber wie kommt die eigentlich? Vielleicht ist sie schon auferstanden. Könnte aber auch sein, dass sie zu Beginn des Millenniums aufersteht. Nicht alles beschreibt Offenbarung 20, aber jedenfalls eine Gruppe, die rehabilitiert wird, weil sie von der Letztzeit besonders betroffen sind. Das sind nämlich die Märtyrer der Trübsalzeit, die unter dem Antichristen ihr Leben gelassen haben und die nach der Gemeindezeit zum Glauben kommen, sozusagen auf den letzten Drücker. Und sie bekommen eine besondere Verheißung für Treue in schwerster Zeit. Sie dürfen eingehen ins Reich Gottes und mitherrschen. Vers 4, Johannes sieht auf Thronen Sitzende. Das ist ja immer so in der Bibel, wenn man nicht persönlich so irgendwo sich da drin sieht, dann ist es ein bisschen in der Ferne. Mag interessant sein, je nach Zugangsart, ja. Aber sagt nicht der Apostel Paulus, die Gemeinde wird mit dem Christus herrschen und regieren? Sind wir es vielleicht, die da? Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Jedenfalls sagt Paulus, ihr wisset doch, dass ihr Engel und Menschen richten werdet. Das sind Throne, Mehrzahl. Übrigens, für diese Aufgabe werden wir heute zubereitet, mit dem Christus zu herrschen und zu regieren. Da muss man sich nur mal anschauen und ein bisschen sich selber betrachten, dass man weiß, so wie ich im Alten bin, so geht das nicht. Da muss der Herr viel an mir arbeiten. Viel Ausbildung muss er mir zukommen lassen. Viel geistliche Charakterbildung. Also ich war ja ganz erstaunt. Neulich sagt unser 6-Jähriger, dass der 9-Jährige heute später kommt, in der 3. Klasse, er wäre in einer Besprechung. Boah, dachte ich, wow. Er ist nämlich Streitschlichter, also ein hohes Amt. Eine Frau fragt ihn, was musst du machen? Ja, wüsste auch nicht genau. Ja, was habt ihr besprochen? Weiß er ja auch nicht genau. Aber er übt schon mal. Er übt schon mal. Ich hoffe, bei uns ist es schon ein bisschen besser für das, was auf uns zukommt. Aber ich dachte immerhin, Grundschule, da geht schon los hier. Also, Johannes sieht auf Thronen Sitzende, ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten. Deswegen habe ich gesagt, Märtyrer der Letztzeit. Die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen haben, an ihre Stirn, auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten, genau übersetzt, mit dem Christus für 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig. Da gibt es also welche, die dürfen auferstehen, aber die Mehrzahl der Toten bleiben in den Toten rein. Das ist dann das, was wir in 2 Wochen betrachten werden. Da werden nämlich alle Toten auferstehen zum Gericht vor dem großen weißen Thron. Und dann kommt die 5. Seligpreisung. Dies ist die 1. Auferstehung, die 5. der 7 Seligpreisungen. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der 1. Auferstehung. Über diese hat der 2. Tod, der Feuersee, keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Rehabilitation. Da wird die Welt staunen. Sie müssen sich ja vorstellen, das waren die Verachteten, das waren die Gejagten, das waren die, auf die die ganze Welt in der letzten Zeit heruntergeblickt hat. Das waren die, die man im Viereck, im Gefängniszellen umhergeschlagen hat. Das waren die, auf die keiner mehr einen Pfifferling gegeben hat und die umgekommen sind in der endzeitlichen Guillotine, den Kopf kürzer gemacht wurden. Und das ist Gottes Antwort. Kurze Zeit später sind sie wieder da. Und sie werden mit Christus in einer Herrlichkeit regieren und herrschen als Priester. Es ist so schön, dass wir in diesem Toten- und Ewigkeitssonntag wissen dürfen, das letzte Wort hat hier nicht die Welt. Das letzte Wort hat immer unser Herr. Und die Toten, sie leben ihm. Er hat Zugang. Die sind nicht verschwunden. Das gilt auch für die Toten in unserer Zeit nicht. Hieronymus, der Kirchenvater, sagt das feine Wort: Wir sollten nicht trauern, dass wir die Toten verloren haben, sondern dankbar dafür sein, dass wir sie gehabt haben. Ja, auch jetzt noch besitzen. Denn wer heimkehrt zum Herrn, bleibt in der Gemeinschaft der Gottesfamilie und ist nur vorausgegangen. Und Georg Weisel dichtet: Es war getötet Jesu Christ, und siehe, er lebt wieder. Weil nun das Haupt erstanden ist, stehen wir auch auf die Glieder. So jemand Christi Worten glaubt, im Tod und Grabe, der nicht bleibt, er lebt, obgleich er stirbt. Ein tiefer Trost, und ich will Marx sagen, billige Vertröstung aufs Jenseits. Ohne diese Hoffnung könnte ich nicht leben. Sieh, wenn das alles gewesen sein soll. Paulus sagt es ja noch drastischer, man hat sich gar nicht richtig getraut, das so zu übersetzen. Er sagt, wenn wir nur Hoffnung für diese Welt hätten und für dieses Leben, dann lasst uns fressen und saufen und huren und das Leben genießen, denn bald ist aus. Aber wir wissen, das Eigentliche kommt noch. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir sehen also, wie ernst die Offenbarung bei allem Wissen, dass am Ende die Liebe Gottes das letzte Wort hat. Aber dürfen wir auch nicht unterschlagen, wie ernst die Bibel von Gericht und von den Dingen spricht, die Gott auf Menschen kommen lässt, die sich ihm verweigern. Am Anfang des Reiches haben wir eine große Scheidung. Gericht oder Eingang ins Reich, die Sache ist ernst. Jesus macht es ganz ernst und wir sollten ihn ernst nehmen. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich schwör's euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht, der ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Er sagt aber ebenso, Matthäus 13, da wird Heulen und Zähneklappern sein, die Gerechten werden leuchten wie Sonne im Reich ihres Vaters, aber es gibt eben auch eine Gruppe, da wird Heulen und Zähneklappern sein, wer Ohren hat, der höre. Und der Historiker Kurt Flasch hat jetzt in einem Spiegel-Interview erklärt, warum ich kein Christ bin, hat ein Buch geschrieben. Ja? Und er sagt eben, das Problem ist, dass die Christen, die Theologen heute die Dinge nicht mehr klar beim Namen nennen, sondern so herumeiern in allen möglichen Fragen. Oft mehr dem Zeit- als dem Bibelgeist folgend. Er sagt dann, ich habe einen gewissen Respekt vor dem alten Christentum, das sagt, entweder du glaubst oder du kommst in die Hölle. Damit kann ich etwas anfangen. Mit dem heutigen Drumherumreden vieler Theologen nicht. Die wissen ja noch nicht einmal mehr, ob es die Hölle gibt. Okay, das waren einige Schlaglichter aus Millennium. Und da sie alle noch so topfit aussehen, beam ich sie jetzt mal ganz kurz ans Ende des Millenniums. Ja, wir waren am Anfang, haben ein bisschen die Zustände im tausendjährigen Reich betrachtet, Peter, und jetzt gehen wir ans Ende. Jetzt springen wir ganz ans Ende, denn davon spricht unser Text auch noch. Es könnte man ja sagen, wie enden die Märchen immer? Und sie lebten alle glücklich und zufrieden, wenn sie nicht gestorben sind? Oder wie geht es immer am Ende der Märchen? Ja, also so, ich habe schon lange kein Märchen mehr gelesen. Aber es endet eben nicht so schön. Es endet nicht so schön. Es hat doch so gut begonnen und so gut tausend Jahre gelaufen. Und jetzt kommt eigentlich etwas, was man kaum fassen kann. Eine Rebellion gegen Gott. Und zum letzten Mal will ich den Vergleich zum Garten Eden der frühen Zeit mit dem Garten Eden der letzten Zeit bringen. Wissen Sie, Adam und Eva, die waren ja schon ein paar Tage im Garten Eden. Wie lang genau, weiß ich nicht. Vielleicht 3,5 Jahre, keine Ahnung. Und am Ende kam die Schlange und am Ende kam die Verführung und am Ende kam der Sündenfall. Und die Parallele haben wir jetzt auch. Nach den 1000 Jahren oder am Ende der 1000 Jahre, da kommt die Schlange wieder frei. Und da kommt es zur erneuten Verführung und Rebellion gegen Gott. Das lesen wir noch einmal gemeinsam. 1000 Jahre waren vollendet. Der Satan wird losgelassen aus seinem Abyssus, aus seinem Gefängnis. Er zieht aus, verführt die Völker, versammelt sie zum Kampf. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Da gibt es ja keine Abtreibung und solche Dinge mehr im tausendjährigen Reich. Und sie umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. In einem Wahnsinnsakt ziehen die gegen Gott, gegen seine Stadt, gegen Jerusalem. Aber Gott macht kurzen Prozess und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel wurde geworfen in den Feuersee, wo auch der Antichrist und der falsche Prophet waren. Sie werden gequält von Zeitalter zu Zeitalter, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber das ist schon erstaunlich. 1000 Jahre der Segnung haben die Menschen, die nicht zum lebendigen Glauben an Jesus durchgebrochen sind, in ihrem Wesen nicht verändert. Manche sind fast 1000 Jahre mitmarschiert, sind jedes Jahr nach Jerusalem gegangen, haben Loblieder gesungen, waren äußerlich dabei, aber kaum kommt der Verführer wieder frei, folgen sie ihm und ziehen gegen Gott, gegen die heilige Stadt und das heilige Volk in den Krieg. Man kann es kaum glauben. Der Mensch bleibt der alte Mensch. Und das ist auch der große Irrtum des Humanismus, dass der Mensch in seinem Innersten nicht gut ist. Und die ganzen politischen Ausprägungen wie den Sozialismus. Ich muss nicht optimale Bedingungen schaffen, damit der an sich, so humanistisch-sozialistisches Gedankengut, ich muss nicht nur optimale Bedingungen schaffen wie Bildung, Umwelt und solche Dinge, damit das Gute des Menschen sich entfalten kann und eine gute Welt entsteht. Das Problem ist an dieser Überlegung, dass der Mensch seit der Abwendung von Gott in seinem Innersten böse ist, in seinem Herzen. Das ist ein Bild, das ist nicht der Herzmuskel gemeint. Das Innerste, was den Menschen ausmacht. Nicht die Verhältnisse machen den Menschen böse, sondern sie zeigen nur, was wirklich in ihm ist. Das Millennium und sein Ende sind ein Beweis Gottes dafür. Ich habe es Ihnen schon mal gesagt, deswegen lese ich gern Erfahrungsberichte und Lebensberichte von Menschen, die in Extremsituationen gekommen sind. Wissen Sie, so um 11.04 Uhr, so gemütlich auf der Lahö sitzen, sich auf den Adventskaffee heute Nachmittag und Adventsmarkt zu freuen und so. Ja, frommes Gesicht und wir haben uns alle lieb und so, ja. Aber was, Entschuldigung, ja, aber was wirklich in uns steckt, das zeigt sich doch vielleicht nachher auf der Autobahn oder gar, wenn es in Ehekrach gibt oder wenn es existenziell schwere Krankheit. Vielleicht sogar mal Krieg oder solche, da zeigt sich, was in uns steckt und was wirklich ist. Und leider müssen wir auch so erschreckend feststellen bei uns als Christen, was so oft noch nicht ist. Kriegen Sie da manchmal auch einen heiligen Schrecken über sich selbst? Und da wird sich's zeigen, der Mensch kann von außen nicht verändert werden. Natürlich fördern ungünstige Verhältnisse die Sünde und das Böse, aber sie sind nicht der Geburtsort, sondern nur die Nährlösung, in der das Böse und die Sünde richtig gedeihen können. Der Mensch ist nicht nur ein Verführer zum Bösen, sondern er ist selbst böse. Und das gilt auch heute schon. Es ist immer auch ein Maß des geistlichen Standes, wie sehr ich mich selbst als Teil des Problems oder vielleicht sogar Kern des Problems verstehe. Martin Luther hat den wunderbaren Satz gesagt: Ich fürchte mein Herz mehr als alle Päpste und Kardinäle. Das waren ja mächtige Gegner in der damaligen Zeit, die ihm nach dem Leben getrachtet haben. Da war ja nicht nur so ein bisschen Spielerei. Er ging eigentlich fest davon aus, dass er den Märtyrertod erleiden wird. Er wollte das sogar. War traurig, dass er nur an einer Krankheit gestorben ist. Aber er sagt, ich fürchte mein Herz mehr als alle Päpste und Kardinäle. Und ein Stück weit geht es mir auch so. Was wunderbar ist, und verstehen wir jetzt auch besser, dass als Gott in die Welt gekommen ist, um die Welt zu retten, da hätten wir ohne das Wissen jetzt gesagt, naja, man muss auch mal die Verhältnisse hier ändern, man muss die Dinge wieder in Ordnung bringen und so. Und dann wird schon werden. Aber Gott, der das ja viel besser weiß als wir, der hat gesagt, nee, das wird nichts, das wird nichts. Ich muss als erstes das böse Herz angehen. Da liegt das Haupt, das Kardinalproblem, das Zentralproblem. Und das hat er getan am Kreuz auf Golgatha. Man kann also heute in der Gnade Gottes ein neues Herz bekommen. Und dann wird Gott auch eines Tages mal die äußeren Verhältnisse ändern. Erst Herzproblem, dann die äußeren Verhältnisse. Und wir sehen ja, wie Gott einen wunderbaren Rettungs- und Heilsplan hat. Das ist ja auch mit der Grund, warum die Langensteinbacher Höhe entstanden ist und diese Prägung hat. Weil wir glauben, es gibt einen liebenden, planenden Gott. Die Dinge verlaufen nicht irgendwie. Ein Plan für die ganze Welt. Trotz aller Widerstände, Unglaube, Rebellion. Sie können zwar die Zielerreichung verzögern, sie verursachen Leid, Tränen, Schmerz, aber sie können den Plan Gottes nicht verhindern. Das ist Gottes unabänderlicher Wille. Und das steht zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 20 folgende: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keine mehr. Und jetzt passen Sie mal auf. Ich habe bei mir selbst geschworen, heiligster Eidschwur Gottes. Und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Mund, ein Wort, bei dem es bleiben soll, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke, aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Klar, das Umfeld spricht von Israel, aber Paulus zitiert das in Philipper 2 und erweitert es auf alle Menschen. Und das ist so eine wunderbare Sache und so eine tiefe, heilige Wahrheit, dass jeder Majestätsbeleidigung begeht oder zumindest in die Gefahr kommt, Majestätsbeleidigung zu begehen, wenn er sagt, aber Gott schafft es trotzdem nicht. Das ist eine ernste Sache. Gott schwört bei seinem Wesen und Menschen sagen, es klappt trotzdem nicht. Und das Schöne ist, damit wollen wir in die Zielkurve einbiegen, nicht nur die ganze Welt lenkt und leitet der Herr. Er hat nicht nur einen Plan mit den Völkern, mit Israel, nicht nur Millennium, Anfang, Ende. Er sagt ja alles voraus, so wird es kommen. Und dann geht es weiter mit dem neuen Jerusalem und den Zeitaltern der Weltvollendung. Sondern wir dürfen auch wissen, dass er einen Liebes- und Heilsplan für unser Leben hat. Wir sind in Gottes Hand. Was gibt es Besseres? Was gibt es Besseres? In Sprüche 2,11 heißt es, bisschen an den Grundtext angelehnt und von der Septuaginta inspiriert, Geplantes wacht über dir. Es gibt einen Plan Gottes über deinem Leben. Gott wacht über dir, dass sein Gedanke, sein Wille, sein Plan zustande kommt. Da können wir Umwege gehen, da können wir die Dinge verzögern, da können wir Leid und Tränen verursachen, aber es ist Gottes Plan, der über unserem Leben steht. Ist das nicht wunderbar? Gott hat einen Plan für uns. Geplantes wacht über uns. Selbst wo wir untreu sind, lässt uns Gott nicht. Ich entdecke ja so langsam, was ich eigentlich für ein mieser Kerl bin. Vor 30 Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gedacht, ich bin schlecht. Heute denke ich, ich bin noch viel mieser, als ich damals getan habe. Aber für Gott war es keine Überraschung, ehrlich nicht. Hat alles gewusst, hat mich trotzdem gewählt. Bei Ihnen auch. Geplantes ist über unserem Leben. Und das ist so schön, dass wir nicht nur die Welt geborgen wissen dürfen in den Händen Gottes, sondern unser persönliches Leben, ihr persönliches Leben, auch da, wo wir Gott nicht verstehen, auch da, wo Gott uns schwere Wege führt. Fanny Crosby, die bekannte Liederdichterin, sie lebte von 1820 bis 1915. Sie wurde ja, weil die Eltern einen vermeintlichen Arzt im Alter von 3-4 Jahren geholt haben, es war aber in Wirklichkeit ein Kurpfuscher, und mit seiner ärztlichen Therapie hat er nicht die Augen heilen können, sondern Fanny Crosby wurde blind als kleines Kind. Und sie ist durch ihr Leben marschiert, hat später einen blinden Musiker geheiratet. Ihr einziges Kind ist im Alter von 1 Jahr gestorben. Sie lernte ganze Bibelpassagen auswendig, arbeitete intensiv mit und sie sagt, das Erste, was ich sehen werde, ist Jesus. Und jetzt passen Sie mal auf, wie Fanny Crosby an den Liebesplan Gottes in ihrem Leben geglaubt hat. Wenn ich wählen könnte, möchte ich wieder blind sein. Er hat gesagt, das war genau richtig. Die hat bestimmt geweint auch oft, Probleme gehabt, das anzunehmen. Aber letztlich, wenn ich wählen könnte, möchte ich wieder blind sein. Statt anzuklagen, ist sie zutiefst dankbar. Es ist auch ein Plan Gottes über deinem Leben. Ich verstehe vieles nicht und sie vielleicht in ihrem Leben auch nicht. Und insbesondere wenn es Kinder betrifft, sage ich, Herr, ich halte es nicht aus, muss das sein? Muss das sein? Aber ich darf meine Hand und mein Herz ausstrecken zu Jesus und sagen, du bist in deinem Innersten ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit und Geplantes hütet über dieser Welt und Geplantes hütet über meinem Leben und darum will ich es annehmen und dich preisen. Amen.
Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Heils- und Liebesplan, den du uns in deinem Wort entfaltest. Wir danken dir, dass du der Sieger über Sünde, Tod und Ungerechtigkeit bist. Und auch wenn wir nicht alles genau verstehen oder es uns nicht vorstellen können, so dürfen wir doch wissen, dass dein Licht einst alle Finsternis auslösen wird, dass das dein Heils- und Liebesprogramm ist. Danke, dass du zu diesem Ziel kommen wirst. Danke, Vater, dass du ein gerechter Gott bist, der Gerechtigkeit schafft, der nicht hinrichtet, sondern herrichtet. Danke, dass du ein gerechter Richter bist und ein Erstatter. Danke, dass du Menschen rufst in deine Gemeinschaft, jetzt und auch in kommenden Zeiten wie im tausendjährigen Reich. Danke, dass dieses Programm läuft. Danke, dass wir den Tod nicht zu fürchten brauchen und unser Leben in deiner Gnade leben dürfen als von dir geliebte Kinder. Danke, dass du uns das Geschenk des Glaubens gegeben hast und so lass uns das, was du uns geschenkt hast, auch weitergeben. Lass unser Leben ein authentisches Zeugnis deiner Liebe sein für all die, die uns umgeben. Hab Dank, dass du es in uns wirken und vollbringen kannst. Amen.